Ja, hallo zum kapiert.de Podcast. Ich spreche heute mit Wolfgang Endres. Wolfgang Endres hat das Buch Resonanzpädagogik, wenn es im Klassenraum knistert, verfasst. Und Herr Endres, ich würde Sie einfach bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
Ja, meine Tätigkeit ist hauptsächlich in der Lehrerfortbildung. Das heißt, ich versuche seit vielen Jahren gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern Schul- und Unterrichtsentwicklung voranzubringen und das jetzt seit einigen Jahren unter dem Schwerpunkt der Resonanzpädagogik. Und so ist es eben auch entstanden, dass ich aus dieser Tätigkeit heraus natürlich die Dinge eben auch in Buchform festgehalten habe und ganz stark bei der Gelegenheit mit dem Resonanzforscher Hartmut Rosa zusammenarbeite.
Ja, Sie erwähnen das gerade. Sie haben gemeinsam mit Hartmut Rosa das Buch Resonanzpädagogik, wenn es im Klassenraum knistert, verfasst. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Hartmut Rosa hat seine Resonanzforschung in einer dicken Expertise von 800 Seiten zu Papier gebracht. Und da sind ganz wunderbare Anregungen gerade für die Schulentwicklung darin enthalten. Allerdings ist dieses Werk wissenschaftlich zu umfangreich. Und da war mein Anliegen zu sagen, was können wir tun, um das zu transportieren, damit auch Lehrkräfte das gerne in die Hand nehmen. Und somit haben wir sozusagen eine Kurzform dieses Buches in Dialogform herausgegeben.
Ich nehme mal an, wir alle kennen noch aus unserer eigenen Schulzeit die Momente, in denen der Funke überspringt und auch übergesprungen ist. Was genau ist das, das im Klassenraum Resonanz erzeugt und dann auch tatsächlich das Knistern in die Klasse bringt?
Ja, man könnte anders sagen, das Knistern bedeutet so etwas wie Gänsehautmomente, so wie sie bei Filmen oder einer Musik entstehen, an Stellen, die sich durch eine besondere Spannung eben auszeichnen, wo nicht alles nur schön und gut ist, sondern wo auch negative Emotionen mit hineinspielen, die dann besonders bewegend oder berührend sind. Durch persönliche Geschichten bedeutet das, Lehrer, die im Unterricht persönliche Begebenheiten erzählen oder Eltern, die ihren Kindern aus ihrer eigenen Kindheit und Schulzeit berichten. Ich erlebe das als Großvater in besonders intensiver Weise. Das heißt, Kinder, auch wenn sie Fernseh und Internet verwöhnt sind, lauschen solchen lebendigen Erzählungen gern. Ich habe dazu eine interessante Geschichte gefunden, und zwar in dem Buch Notre Dame, die Seele Frankreichs. Darin hat jetzt nach dem Brand Agnès Poirier über den Architekten und Restaurator von Notre Dame geschildert, wie dieser als Dreijähriger mit seinem Onkel zum ersten Mal diese Kathedrale besucht hat. Und später hat er über dieses Erlebnis berichtet. Ich lese mal gerade diese Stelle vor. Er trug mich auf dem Arm, denn es war voll in der Kathedrale. Plötzlich entdeckte ich das südliche Rosettenfenster und starrte es unverwandt an. Die Sonnenstrahlen ließen es auf magische Weise leuchten. Ich erinnere mich immer noch, wo wir standen. Und dann erklang die große Orgel. Für mich, damals noch ein kleiner Knirps, war es, als würde das Fenster singen. Und er beschreibt dann die Farben und die Töne, wie die eine Einheit bilden. Und das Erlebnis als Dreijähriger begleitet ihn, wenn man so will, ein Leben lang. Das ist, wenn man so will, ein echtes Resonanzerlebnis.
Wenn wir das jetzt so hören, bin ich mir ganz sicher, dass in uns selber auch solche Momente auftauchen, solche Erinnerungen auftauchen. Und jeder von uns, jede von uns so eine Geschichte sicherlich erzählen könnte. Hartmut Rosa und Sie sagen, dass Resonanz eine Beziehungsform ist. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also zunächst einmal, dass es eine Antwortbeziehung ist. Das heißt, Resonanz unterscheidet sich vom Echo dadurch, dass eben beim Echo, da wird etwas rückgemeldet, was gerufen wurde. Bei Resonanz aber spricht jemand die Antwort mit eigener Stimme. Da ist möglicherweise auch Widerspruch darin enthalten. Das ist so die eigene Antwort und darin oder dadurch entsteht eine Beziehung. Und diese Beziehungsebene, Constantio Vigil sagt in einem wunderschönen Vergleich, Menschen reagieren wie Musikinstrumente. Ihre Resonanz hängt davon ab, wer oder was sie berührt. Das heißt, Beziehungen entstehen dadurch, dass mich etwas berührt. Und das können wir auch im Blick auf die eigene Schulzeit, können wir das bestätigen. Welche Lehrerin, welcher Lehrer hat mich berührt? Und jetzt nicht im taktilen, körperlichen Sinne, sondern hat in mir etwas ausgelöst, zum Klingen gebracht.
Das bedeutet aber auch, dass man durchaus auch zunächst einmal negativ oder irritiert berührt sein kann.
Natürlich. Also Widerspruch, also ich bin noch in einer Zeit zur Schule gegangen, da galt es bei Pädagogen, auch im Elternhaus, keine Widerrede. Das heißt also, Widerspruch war sozusagen mit Ungehorsam gleichgesetzt und das wurde bestraft. Und genau damit wurde also in einem Erziehungsstil gearbeitet, der ein ganz eigenes Format hatte. Die Resonanzpädagogik, die will natürlich hier die Eigenständigkeit und damit auch das Umgehen mit Fehlern, das heißt auch Kinder zu motivieren, zu aktivieren, eben auch in den Dialog zu treten, selbst dann, wenn sie nicht sicher sind, ob ihre Antwort, ihr Beitrag jetzt wirklich korrekt und gut ist. Sich zu beteiligen, auch auf Verdacht, dass da Fehler darin enthalten sein könnten. Und der Umgang mit Fehlern, das ist eben auch das, was Kinder in der Schule erlebt haben, wenn sie das jetzt besonders negativ erlebt haben und sie wurden bloßgestellt wegen eines Fehlers vor der Klasse. Dann bedeutet das, Angst vor Fehlern entwickelt zu haben und dann genau solche Situationen zu vermeiden. Das beste Beispiel, ich glaube, viele Eltern können sich daran erinnern noch, dass in der Schule, in der Grundschule vor vielen Jahren das Vorsingen vor der Klasse um die Probe, wer jetzt in den Chor soll zum Beispiel. Und das war für einige Kinder hochnotpeinlich. Das heißt, sie haben in diesem Moment beschlossen, A, ich kann nicht singen und B, ich werde nie wieder singen. Und manche haben genau aus diesem kleinen Erlebnis ein Leben lang das beibehalten. Das heißt also, sich bloßgestellt fühlen vor einer Gruppe, bedeutet hier Lernmöglichkeiten einschränken.
Meinen Sie das, wenn Sie von dem Entfremdungsdreieck in der Schule sprechen?
Genau. Das bedeutet also, durch die Entfremdung so eine Sperrmauer aufzubauen. Das heißt also, im Extremfalle so in die Repulsion zu gehen, Widerstand zu leisten. Aber viel schlimmer noch ist in der Entfremdung die Gleichgültigkeit. Das heißt, der behandelte Stoff, der bedeutet mir nichts, das sagt mir nichts. Oder der Lehrer hat seinerseits das Gefühl, er erreicht die Schüler nicht, er redet an die Wand, was Eltern manches Mal ja auch erleben. So das Gefühl zu haben, mit jemandem im Gespräch zu sein und er hört nicht wirklich zu. Man redet an die Wand. Das ist in extremem Maße ist das belastend. Und daraus ergibt sich in dieser Entfremdungs-, in diesem Dreieck, in dieser Gleichgültigkeit auf der Beziehungsebene einerseits zwischen Lehrer-Schüler, aber auch im Verhältnis Schüler-Schüler und in dem Verhältnis zum Gegenstand, zum Lernstoff. Also wenn man sich das jetzt mal so als Dreieck vorstellt, was kommt da im Einzelnen zum Schwingen? Manches Mal kann ein Unterrichtsgegenstand so spannend sein, dass Kinder auch dann sich angesprochen fühlen, wenn die Lehrperson, die diesen Inhalt vermittelt, ihnen überhaupt nicht behagt. Oder umgekehrt, sie können einen Lerngegenstand, der ihnen nichts bedeutet, dadurch einen Zugang zu ihm finden, weil die Lehrperson es so attraktiv gestaltet und auf einmal findet jemand über den Umweg der Person zu diesem Gegenstand. Wenn das nicht stattfindet, dann sprechen wir eben von Entfremdung und damit bleibt es kalt und das, was ich eben sagte, ja, an die Wand geredet zu haben.
Sie sprechen ja eben von der Entfremdung. Sie benennen ja auch eindeutig die Schlüsselfunktion durchaus, die eine Lehrkraft dabei haben kann. Wenn jetzt aber Schule zum Resonanzraum wird, wie kann ich als Lehrkraft diese Schule zum Resonanzraum werden lassen? Oder auch anders gesagt, wenn ich mich in die Elternrolle jetzt hineindenke, wie kann ich überhaupt einen Resonanzraum erzeugen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, wahrgenommen zu werden. Also Menschen, die mit anderen in Verbindung stehen, haben das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Das heißt also, der Blickkontakt ist nach wie vor so etwas wie das Resonanzfenster. Die Augen sind Resonanzfenster. Und in diesem Moment, in dem ich jetzt durch diese Kontaktaufnahme jemandem signalisiere, ich nehme ihn wahr, ich nehme ihn auch ernst, ich trage ihm auch Aufgaben zu, das heißt, ich bereite den Weg, dass so etwas wie Selbstwirksamkeit entstehen kann. Und das wäre eben auch eine ganz wichtige Geschichte, die Kinder so oft wie möglich erleben sollten, dass sie Selbstwirksamkeit entwickeln. Denn es ist so, es gibt übrigens von dem großen Unternehmergeist Henry Ford eine Aussage, entweder du denkst, du kannst es, oder du denkst, du kannst es nicht. Du hast recht. Das heißt, das muss man nochmal überdenken. Henry Ford berichtet hier oder schildert hier ganz gleich, welchen Akzent ich setze. Das Ergebnis beim Empfänger, beim Kind also lautet, es hat recht. Und ein Kind in dieser Weise zu unterstützen, Talente im Kind eben auch zu fördern, zu entdecken, heißt im Umgang mit Fehlern etwa, nicht zu sagen, das oder jenes kannst du nicht, sondern das kannst du noch nicht. Das heißt, in dem Moment, in dem wir also dieses kleine Wörtchen noch dazu fügen, setzen wir einen ganz anderen Akzent und das Kind spürt, da traut mir jemand etwas zu. Und das wäre eben auch ganz wichtig, dass Eltern ihrem Kind auch etwas zutrauen, vielleicht gelegentlich auch im Sinne des Zumutens.
Sie nennen ja auch weitere wichtige Faktoren, wenn es eben um Resonanz im Klassenraum oder auch im Elternhaus geht. Dabei spielen zum Beispiel die Begriffe der Akzeptanz, des Vertrauens und des Humors jeweils eine wichtige Rolle. Was macht denn diese drei Begriffe so bedeutsam mit Blick auf die Resonanz?
Wenn wir die drei Begriffe mal so anschauen, Akzeptanz oder akzeptieren heißt so viel wie gutheißen, annehmen, billigen. Also das wird verstanden als etwas annehmen, anerkennen, einwilligen, hinnehmen, billigen, mit jemandem oder etwas einverstanden sein. Entsprechend kann Akzeptanz definiert werden als eine Bereitschaft, etwas oder Personen zu akzeptieren, wie diese Person ist. Da gibt es diese wunderschöne kleine Lyrik von Erich Fried. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Vertrauen als die zweite Säule heißt Kindern, wie ich eben schon mal sagte, mehr zutrauen, als diese Kinder sich selber zutrauen. Und daran könnte man an einigen Stellen fast auch sowas wie paradoxe Intervention üben. Das heißt also, ich erreiche das Gegenteil durch das, was ich dem Kind jetzt zutraue und damit einen Raum öffne, als es jetzt sozusagen in der Enge halten und darauf achten, dass ja nur möglichst alles richtig gemacht wird. Und der begleitende Faktor bei diesen Dingen, das ist so der Humor. Der Umgang mit Humor oder der Umgang mit Unzulänglichkeit, das heißt also gegen Perfektionismus anzugehen. Humor löst schwierige Situationen sozusagen aus ihrer Verhärtung. Und Humor wirkt sozusagen wie ein Wecker, da werden Menschen wieder wach. Das könnte man auch, wer sich an seine Schulzeit erinnert, dass oft durch solche Situationen, in der eine Lehrperson mit Humor reagiert hat, kam auf einmal wieder ein ganz anderes Leben in dieses Klassenklima.
Das hat ja wirklich sehr viel mit dem Begriff Beziehung auch zu tun. Für mich stellt sich so ein kleines bisschen die Frage, in Zeiten von Distanzunterricht und Smartphones etc., wie kann ich denn da überhaupt Beziehungen aufbauen?
Also zunächst einmal, wenn ich an Eltern denke, da wäre die ganz wichtige Beziehungsebene, dass dort der körperliche Kontakt mit dem Kind, das im wahrsten Sinne des Wortes das Berühren auch stattfindet. Also in einer Weise, wie das in der Schule eine fremde Person, der Lehrer in dieser Form nicht darf. Das heißt, wir Menschen sind von klein auf darauf angewiesen, dass wir sozusagen berührt werden. Schon das Kleinkind, der Säugling, der würde nicht gedeihen können, wenn er nicht berührt würde. Das heißt also, Menschen sind im Grunde darauf angewiesen, wir merken das auch bei den älteren Menschen, wenn sie dann schon im Krankenbett liegen. Auch da die Berührung, eine Hand jemandem zu nehmen, zu geben. Das heißt also hier auf diesem Weg auch ohne Worte eine intensive Beziehung zum Ausdruck bringen. Das heißt aber wiederum, dass das jetzt gerade im Smartphone-Zeitalter sich auf ganz anderen Ebenen abspielt. Das heißt also, das Smartphone ist sozusagen ein Berührungsersatz und kann, wie man sich gut vorstellen kann, die tatsächliche Berührung nicht ersetzen. Und daraus entstehen, wenn man so will, auch Defizite im Sinne von berührt werden wollen. Und das gleichen manche dadurch aus, dass sie über das Smartphone beispielsweise im Austausch miteinander bis hin dazu, dass sie auch sehr, sehr persönliche Dinge mitteilen oder wenn sie dort, wo es irgend möglich ist, sich begegnen, dass sie sich wechselseitig nicht nur irgendwelche Botschaften über das Smartphone zuschicken, sondern dass sie das auch an Ort und Stelle miteinander austauschen, sich wechselseitig die Dinge zeigen, die sie im Netz entdeckt haben. Das heißt also, insofern ist der Mensch ganz intensiv darauf angelegt, sozusagen Kontaktmöglichkeiten, wo immer sie ihm sich bieten, auch tatsächlich zu suchen. Und jetzt müssen wir dabei, wenn wir an Eltern denken, an die Elterngeneration, die haben diese Möglichkeit des Smartphones in der eigenen Kindheit, in aller Regel, ja nicht kennengelernt. Das heißt, Eltern sind in einer Form des Lernens aufgewachsen in ihrer Kindheit, die ihre Kinder heute mit großer Selbstverständlichkeit so wahrnehmen und kennenlernen. Und daraus ergeben sich Diskrepanzen. Das heißt, Eltern haben das von klein auf in diesem Sinne nicht am eigenen Leibe erlebt, haben das sozusagen wie eine Art Zweitsprache sich angeeignet. Wenn man dieses Bild mal so verwenden will, wer sich eine Zweitsprache aneignet, kann wahrscheinlich, wenn er fleißig und intensiv geübt hat, diese Sprache nahezu perfekt beherrscht er die. Aber man hört bei jemandem, der sozusagen die Fremdsprache spricht, so eine Art Akzent. So ähnlich könnte man das verstehen. Eltern, die mit dem Smartphone ihrerseits auch sehr perfekt umgehen, gehen anders damit um, als die Kinder und Jugendlichen das tun.
Sie sprechen in Ihrem neuen Buch Resonanzpädagogik in Schule und Unterricht detailliert über das sogenannte Reframing. Was verbirgt sich dahinter und was hat Reframing mit Resonanz im Klassenraum zu tun?
Ja, also Reframing ist erst einmal etwas in einen neuen Rahmen stellen. Wenn Sie ein Bild in einem Rahmen sehen, dann hat der Rahmen auch eine Wirkung auf die Wahrnehmung dieses Bildes. Der Rahmen ist sozusagen das Umfeld, der Kontext. Und manches Mal brauche ich, um ein Bild überhaupt zuordnen zu können, diesen Kontext. Nehmen Sie einfach mal so ein paar Wörter so hingestreut, Maus. Ja, wenn ich nicht weiß, handelt es sich jetzt um einen Computer oder um ein Feld und eine Wiese? Und schon bekommt die Maus eine ganz, durch diesen Rahmen, den ich gebe, durch das Stichwort Computer oder Feld, eine ganz andere Bedeutung. Das Gleiche können Sie mit Ente, ob das mit der Zeitung oder mit dem Bauernhof, mit Pflaster, mit Ring und so weiter, so wie viele früher das Teekesselchen, also Wörter mit mehreren Bedeutungen. Das würde zum Ausdruck bringen, dass man sich flexibel hält und ein gewisses Interesse entwickelt, den Rahmen kennenzulernen und dann gegebenenfalls auch durch den Rahmen eine andere Wahrnehmung hat. Das heißt, Eltern, die zum Beispiel mit einem Kind, insbesondere in der Pubertät, in großen Konflikten miteinander zu tun haben und die Kinder verhalten sich so garstig und sonst wie nicht konform, dass man sozusagen aus der Haut fahren möchte. Das wäre so ein Signal zu spüren oder spüren zu wollen, steckt möglicherweise hinter diesem unflätigen Benehmen ein ganz anderes Bedürfnis. Das heißt also, Kinder, die sich sehr garstig ihren Eltern gegenüber verhalten, wollen, obwohl sie das im Grunde nie zugeben würden offiziell, wollen geliebt werden und testen das dadurch, dass sie sich ausgesprochen ungehobelt benehmen. Wenn man das durchschauen kann, dann kann man sich selber eine Menge Entlastung schaffen. Das heißt, ich sehe dieses Verhalten in einem anderen Rahmen. Ich sehe ein anderes Bedürfnis des Kindes, das da dahinter steckt. Ich habe sozusagen mit frischem Blick die Situation jetzt angeschaut und kann damit eben auch mir selber Entlastung schaffen.
Und wenn Sie über Resonanzpädagogik sprechen, dann sagen Sie ja an einer Stelle, ein guter Lehrer ist wie ein Häuptling. Nun haben wir ja jetzt gerade über Eltern gesprochen. Kann ich das auch als Elternteil von mir behaupten, bin ich auch ein guter Häuptling?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also wenn wir uns mal so vergegenwärtigen, wer noch vielleicht so alte Filme vor Augen hat, ein Häuptling, der zeichnet sich dadurch aus, der ist klar, bestimmt und in aller Ruhe. Der verbreitet keine Hektik, keine Panik. Der hat nicht nur Autorität, sondern der ist Autorität. Und da könnten Eltern, das schafft man nicht, wenn die Situation sehr angespannt ist. Und gerade zur Zeit ist es für viele Eltern mit so einer Empfehlung, sind die dafür nicht so empfänglich. Weil ich kann jetzt im Augenblick mit Empfehlungen von Gelassenheit und Entspannung, kann ich nicht landen. Aber dahinter steckt trotzdem die Einschätzung, in dem Augenblick, in dem ich in Klarheit, in aller Ruhe Vorgaben mache, habe ich so die Ausstrahlung, ja, in gewisser Weise, wie man sie einem Häuptling nachsagt. Und da gilt dessen Wort auch. Und letztlich suchen Kinder das immer wieder auch. Das kann man erleben, wenn mehrere Kinder so mit Streitigkeiten zu tun haben. Dann suchen sie sozusagen die Eltern oder einen Elternteil und drängen diese Eltern in so eine Schiedsrichterrolle, der aber halt angefangen oder ähnliches. Das heißt also, diese Art Rechtsprechung, die erwartet man von einer Autorität. Und das geht in die Richtung, mit dem Bild Häuptling, könnte man sagen.
Ich sagte das ja schon eingangs, unsere Hörerinnen und Hörer sind vielfach Eltern von Teenagern. Für mich stellt sich so ein kleines bisschen die Frage, Resonanz ist ja nicht nur im Klassenzimmer möglich, das haben Sie ja eben auch schon gesagt. Was für Tipps haben Sie für Eltern, um zu Hause Resonanz zu erzeugen? Sie haben jetzt einerseits vom Blickkontakt gesprochen und von Beziehungen. Was kann ich noch tun, um Resonanzerlebnisse zu Hause zu schaffen?
Also zunächst einmal gibt es ja häufig die Auseinandersetzung dadurch, dass man unterschiedliche Auffassungen hat. Unterschiedliche Auffassungen von der Mode, von der Art der Kleidung eben oder vom Musikgeschmack oder vom Freizeitverhalten. Das heißt also, die unterschiedlichen Einschätzungen, die Eltern gegenüber ihren Kindern haben und umgekehrt, das sind große Unterschiede. Und da wäre es zum Beispiel eine kleine Übung, so Äpfel mit Birnen zu vergleichen, davon auszugehen, ja, das sind jetzt zwei verschiedene Obstsorten, aber zu suchen, was haben diese beiden verschiedenen Früchte denn gemeinsam? Und wenn Eltern und Kinder, die gerade in so einer Auseinandersetzung stehen, trotzdem suchen, was haben wir denn in unserer Einschätzung gemeinsam? Das beleuchtet eine ganz andere Zugangsmöglichkeit, wenn man sich über diesen Weg einmal Gedanken macht, statt permanent so nach den Möglichkeiten Ausschau zu halten, was man jetzt nicht versteht. Also viele Eltern sagen auch spontan, also ich verstehe dich nicht. Das ist nicht ein Signal, das einladend wirkt, etwas verstehen zu wollen, sondern das geht fast in die Richtung, dass man im Entfremdungsdreieck da agiert. Das Signal, ich verstehe dich nicht, bedeutet, also das behagt mir auch nicht. Und deswegen ist eben das Miteinanderreden und das, die Zugewandtheit im Zuhören, auch im Zuhören sich zu üben. Es gibt da eine schöne Aussage von Bernhard Waldenfels, jedes Zuhören ist immer schon ein Antworten. Das heißt, während ich zuhöre, bin ich schon ein Stück bei meiner Antwort. Aber jedes Antworten, und das ist jetzt wichtig, jedes Antworten ist immer noch ein Zuhören. Und wenn wir diese Haltung pflegen können, dann heißt das, die Antwortbeziehung, die in der Resonanz auch so eine wesentliche Rolle spielt, auf dem Wege eben auch zu pflegen. Und es gibt so eine schöne alte Weisheit, die hat schon in der Antike Epiktet gesagt, der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Das wäre so eine Vorgabe, mit der man auch in der Kommunikation in der Familie, glaube ich, so manches Mal Entlastung schaffen könnte.
Das klingt mir fast so, als wäre das schon ein wunderbares Beispiel dafür. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie es ist, wenn ich einen kleinen Stein in einen See werfe. Da kennen wir alle das Bild, wie dann dieser Stein auf das Wasser trifft, in das Wasser stößt und dann untergeht. Und aus dieser Mitte entstehen dann Ringe und gehen immer weiter nach außen. Diese Schwingungen bilden sich. Und für mich stellte sich eingangs ein bisschen die Frage, was kann ich denn als Elternteil tun? Welchen kleinen Stein kann ich zunächst einmal werfen, um Schwingungen zu erzeugen? Aber das mit dem Zuhören klingt mir sehr plausibel.
Ja, und da komme ich auch nochmal auf den Häuptling zurück. Den Stein in ein Wasser werfen, um zu beobachten, wie die Ringe sich nacheinander ständig weitere Ringe ausbreiten, das bedeutet, das gelingt nur in einem ruhigen Wasser. Das heißt, wenn das Wasser aufgewühlt ist, dann kann ich auch nur mit einem Brocken vielleicht irgendetwas verändern, dass da spritzt was, aber das ist nicht diese Bewegung. Das heißt, diese Ruhe, die es dafür braucht, um das beobachten zu können, ist, wenn man so will, ein schönes Bild. Aber es gibt überhaupt schöne Impulse, auf Kleinigkeiten zu achten, wenn man zum Beispiel den Tropfen nimmt, den Wassertropfen, was ein Wassertropfen bewirkt. Menschen sind manches Mal in einer Anspannung, dass es genügt, dass ein einziger Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Das heißt, das Fass ist voller Wasser und da genügt vom Bild her ein einziger Tropfen, dieses Fass zum Überlaufen zu bringen. Ein anderes Mal vollbringt jemand eine gewaltige Großtat und Wohltat. Und dann sagt man, ist ja gut und schön, aber das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, man merkt, die Wirkung eines einzelnen Tropfens, da ist wieder bei Reframing, der Rahmen ist entscheidend, wie ich diesen Tropfen wahrnehme. Und in dem einen Fall ist es eine Klitzekleinigkeit, die Gewaltiges auslöst. In dem anderen Fall steckt eine Großtat dahinter und sie bewirkt offensichtlich eher so etwas wie Enttäuschung. Es verpufft, es ist Tropfen auf dem heißen Stein, das ist eigentlich gar nicht der Mühe wert und so weiter.
Wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs und mich bewegt ein klein wenig, ob Sie mir vielleicht eine Geschichte verraten, die aus Ihrer Schulzeit oder auch aus Ihrer Familie stammt, die schon bei Ihnen als Schüler Resonanz ausgelöst hat.
Ja, da erinnere ich mich ganz besonders an einen Lateinlehrer. Wir waren eine siebte Klasse, Quarta damals, Und das war so diese Altersspanne. Und unsere Klasse war wohl auch nicht besonders beliebt an der Schule. Und dieser Lateinlehrer, der hat uns signalisiert und hat das auch gesagt und hat das gelebt, dass er sich unsere Klasse ausdrücklich gewünscht hat. Das haben wir dann aber auch auf die Probe gestellt. Und dann haben wir gespürt, das meint dieser Lehrer so. Und das ist, wenn man so will, vielleicht auch das Signal, von dem wir eben gesprochen haben, im Blick auf Eltern. Das heißt, in dem Moment, in dem jemand signalisiert, so wie diese Klasse hier ist, vor der um die viele einen Bogen machen wollen, weil das nur Rabauken sind oder. Und dann kommt jemand und sagt, sei es drum, die will ich haben, so wie sie sind. Was ja nicht heißt, die mögen ewig so bleiben. Und dieser Lateinlehrer, der konnte uns in vielen Dingen im wahrsten Sinne um den Finger wickeln. Das heißt also, weil er das, was er signalisiert hat, tatsächlich auch ohne weitere Worte in seiner ganzen Haltung zum Ausdruck gebracht hat. Und das kam besonders stark zum Ausdruck, wie er mit Fehlern, die wir gemacht haben, umgegangen ist. Oder wie er eben auch mit einem Verhalten umgegangen ist, das eben nicht, wir haben natürlich nicht von Stund an nur wohlgefällig in der Bank gesessen. Aber die Art und Weise, wie er das gehandhabt hat, bedeutete, mit diesem Lehrer haben wir sozusagen eine Führungsgestalt, auch wieder im Stil eines Häuptlings, der uns, so wie wir sind, mag. Aber vielleicht abschließend bleibt allen, die in der Pädagogik tätig sind, ein tröstlicher Gedanke von Mannes Sperber, der vor vielen Jahren einmal gesagt hat, es gibt Schlösser, zu denen mein Schlüssel nicht passt. Das heißt also, sich vorzustellen, dass ich mir Zugang verschaffen kann, insbesondere im Umgang mit meinem eigenen Kind, bedeutet, überdacht zu werden, überdenken zu müssen. Hin und wieder ist mein Kind nicht zugänglich und dann ist der Schlüssel, den ich habe, jetzt für diese Tür nicht passend. Wenn wir das so verinnerlichen mit einigen der vorausgegangenen Gedanken, ich glaube, dann können wir insgesamt, ich komme auf den Aspekt der Entlastung zurück, wenn wir Entlastung schaffen und damit auch ein Stück weit stressmindernd, gerade in einer sehr stressbesetzten Zeit agieren, dann sind wir, glaube ich, in der Pädagogik von einem guten Lernbegleiter unterwegs.
Das hat ja aus meiner Sicht dann auch tatsächlich wieder die Verbindung zur Akzeptanz, wenn man sagt, dann passt dieser Schlüssel halt gerade nicht.
Ja.
Ich akzeptiere das jetzt und habe aber das Vertrauen, dass du auf einem guten Weg bist.
Genau das. Und es gibt ja Alternativen, wenn ich den Schlüssel in der Hand halte und die Tür ist verschlossen. Ich kann klopfen, ich kann rufen. Ich kann allerdings, und das will ich nicht verheimlichen, es kann Situationen geben, da muss ich die Tür aufbrechen. Da ist eine Notsituation, da muss ich mir sozusagen gewaltsam Zugang verschaffen. Aber wenn ich mir das schon bei kleinen Unebenheiten, wenn Sie dieses Bild nehmen, ich würde jedes Mal die Tür aufbrechen, wenn es irgendwelche kleinen Streitigkeiten gibt oder so etwas, dann zeigt das, das wäre nicht angemessen. Und damit könnte man eben auch hin und wieder in einer hitzigen Situation sich zurücknehmen. Zum Beispiel, viele sagen irgendwann, dazu sage ich jetzt kein Wort mehr. In dem Moment, in dem sie das aussprechen, dazu sage ich kein Wort mehr, erkennen die Kinder, da hat jemand diesen Wunsch, aber er kann ihn nicht ausführen. Denn er spricht ja, er sagt ja noch was. Dazu sage ich kein Wort mehr, das zu denken und tatsächlich nichts zu sagen und dann einfach zu schweigen. Das Stillschweigen als ein Instrument zu nutzen, Verständigung zu begünstigen, wäre in vielen Situationen sehr hilfreich.
Ja, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Sie haben uns Resonanz und Resonanzpädagogik etwas näher gebracht. Wenn ich mich jetzt aber noch weiter damit beschäftigen möchte, sei es als Lehrkraft oder auch als Elternteil, was kann ich da tun?
Ja, an so einer Stelle gibt es meist dann die ganz schlichte Empfehlung, dass diese Gedanken sehr ausführlich in Büchern niedergeschrieben sind. Nicht? Also Sie haben vorhin das Buch Resonanzpädagogik genannt und das jetzt in zweierlei Ausgaben. Das jüngste Buch, das eben sozusagen Resonanzpädagogik und Reframing miteinander verbindet, beide Bücher sind im Belz Verlag erschienen, wären für Interessierte so eine Möglichkeit, diesen Gedanken noch einmal sozusagen Hintergrundinformationen abgewinnen zu wollen. Und von daher ist das nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer interessant, sondern eben auch für Eltern, auch im Blick, was erlebt mein Kind in der Schule. Also nicht nur im Elternhaus, und Eltern sind ja in der jüngeren Zeit ganz stark mit Lernprozessen auch beschäftigt. Und in der Mehrheit der Fälle sind das keine sehr angenehmen Lernerfahrungen. Das ist sehr stressbeladen. Und in dem Moment, in dem ich den Resonanzgedanken vertiefend wahrnehmen will, habe ich vielleicht auch für mich selber, ich wiederhole den Gedanken, so eine Möglichkeit, Entlastung zu schaffen und mit frischem Blick auf die Dinge wieder neu zugehen zu können.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und freue mich darauf, mich mit dem Begriff der Resonanz und der Resonanzpädagogik genauer auseinanderzusetzen. Ja, Dankeschön, Wolfgang Endres.
Ja, dann sage ich auch Danke und wünsche ich Ihnen jetzt noch eine gute Zeit.